auf so ein fertiges Heft schaut und auf dem Cover die große Überschrift sieht, dann wird einem eigentlich bewusst, was für einen Spagat diese Ausgabe versucht. Weil zum einen geht es darum, die Epoche, in der wir leben, greifbarer zu machen, zu sehen, was hat postmoderne Entwicklungen in den letzten 50 Jahren an Möglichkeiten in die Welt gebracht. Und gleichzeitig kommt dann schon das darüber hinaus, was ja andeutet, dass es bei der Postmoderne nicht bleiben wird und wahrscheinlich auch nicht bleiben darf. Und ich denke, das sind, ja, man kann noch nicht mal sagen zwei Themen, sondern es ist ein komplexes Spannungsfeld, was da aufgeht. Und ich glaube, damit man auch so einen Zugang findet zu dieser Komplexität, ist es vielleicht hilfreich, erst mal ein bisschen darüber zu sprechen, was so die Spuren der Postmoderne sind, die Impulse, das Progressive, das durch diese kulturelle Bewegung überhaupt in die Welt gekommen ist.
Oder vielleicht auch einfach mal davon zu sprechen, was ist die Postmoderne überhaupt? Weil, ich meine, es ist ein geläufiger Begriff. Viele Menschen werden den Begriff kennen. Aber es ist natürlich auch ein sehr spezieller Begriff, der etwas meint, was mit einem Zeitphänomen zu tun hat. Und vielleicht ist es wirklich als Anfang ganz gut, einmal zu verstehen, was wir mit diesem Zeitabschnitt der Postmoderne meinen und wie wir dazu kommen, ein Thema über diesen Zeitabschnitt zu setzen und gleichzeitig mit dem Zusatz und darüber hinaus. Ich glaube, es ist auch fair und auch, glaube ich, schon einiges erklärend, wenn wir das Jahr 1968 hier mit auf den Cover genommen haben. Weil nicht, dass das Jahr 1968 die Postmoderne eingeleitet hätte. Das ist nicht in einem Tag und auch nicht in einem Jahr entstanden. Aber das Jahr 1968 mit all dem, wofür es als Symbolkraft, also als Ausdruck steht, 1968, hat natürlich schon mit diesem Phänomen Postmoderne viel zu tun.
Ja, und wenn man sich alleine an diese Jahreszahl dran wagt, sieht man auch schon, wie komplex das Thema ist. Mein erster Gedanke zum Beispiel bei 1968 ist wirklich sowas wie Woodstock, Flower Power, dieser kulturelle Aufbruch von progressiven jungen Menschen, die sich gegen das Establishment gewendet haben, aber jetzt wirklich auch in einer positiven Ausdrucksform. Also dieses Bunte dieser Zeit oder auch diese psychologischen Aufbruchsbewegungen, das war ja, und das kann man sich von heutiger Sicht aus eigentlich nur noch schwer vorstellen. Das war ein Durchbruch, wenn man sich die Jahrzehnte davor anschaut. Also zum Beispiel in Deutschland, das Nachkriegsdeutschland, das noch recht traumatisiert war und eher versucht hat, sich über das Wirtschaftswunderthema in so eine pragmatische Haltung zu flüchten. Das ist sehr charakteristisch als Kontrast. Und gleichzeitig waren natürlich auch mit diesem Aufkeimen auch ganz konkrete Reibepunkte in der Welt, in den USA die Studentenproteste gegen den Vietnamkrieg zum Beispiel, das war handfestes politisches Aufbegehren. Oder in Deutschland haben wir dann in den 70er Jahren den Terror der RAF erlebt. Das heißt, man kann sagen, auf der einen Seite hat sich kulturell ein nächster Schritt hin zu einer Erweiterung des Menschseins angebahnt und zum anderen hat sich dieser Schritt aber auch vollzogen, weil viele Menschen sich an Missständen in der Kultur sehr handfest gerieben haben.
Ich würde gerne noch ein bisschen ausholen. Der Begriff Postmoderne sagt es ja bereits, dass er sich auf die Moderne bezieht. Und wahrscheinlich kann man auch das, was mit der Postmoderne, mit der Studentenbewegung, mit 1968, mit den 70er Jahren passiert ist, was dort geschehen ist, am besten verstehen, wenn man wirklich auch versteht, wogegen es versucht, sich abzusetzen. Und ein Ein Zugang zum Verständnis der Postmoderne, der mir immer sehr gut gefällt, ist, dass sie eigentlich so die westliche Moderne, also unser Fortschrittsdenken, unsere aufgeklärte Rationalität, unsere Entwicklung einer verantwortlichen Ich- und Staatsbürgerkultur, all das, Wissenschaftlichkeit, der Prozess der Rationalisierung der Wissenschaft, der Rationalisierung aller Lebensbereiche, das, was letztendlich 200 Jahre europäische Moderne ausgemacht haben, dass das in eine Krise geraten ist und dass die Postmoderne ein bisschen sozusagen die Kritik, die Selbstkritik dieser westlichen europäischen Aufklärung ist, wo man anfängt, sich selbst in Frage zu stellen. Willst du das auch so betrachten?
Ja, und auch einen Sinn zu entwickeln für menschliche Entwicklung, kann man sagen. Weil in dieser Kritik ging es ja auch darum, zum Beispiel ungerecht verteilte Möglichkeiten zu kritisieren und zu überwinden. Also für mich war zum Beispiel, ich habe Kulturanthropologie studiert und war schon als Teenager wirklich so politisch rebellisch und sehr interessiert und habe immer an dieser Ungerechtigkeit, die ich wirtschaftlich und politisch im Verhältnis gerade des Westens zu den Entwicklungsländern wahrgenommen habe. Und dann kam ich an die Uni in ein wirklich völlig postmodernes Fach. Und für mich war das wie eine Erleichterung, auf einmal zu merken, dass dort die Kulturen, die aus moderner Sicht als rückschrittlich, randständig betrachtet wurden, dass diesen Kulturen plötzlich ihr Eigenwert wiedergegeben wurde. Also das war für mich als Anfang 20-Jährige eine völlige Durchbruchserfahrung zu sehen, dass man wirklich das auch als kulturelle Haltung kultivieren kann.
Damit hast du ja schon einen Hauptaspekt angesprochen, der vielleicht einer der definierendsten Merkmale des postmodernen Geistes ist, nämlich dieser kulturelle Pluralismus. Und auch der macht sich am meisten oder am besten dadurch verständlich, indem man sieht, dass wir Europäer eigentlich seit der Phase der Kolonisierung, also seit den letzten 500 Jahren, seit 1500 mehr und mehr eigentlich geglaubt haben, schlicht und einfach das Maß aller Dinge zu sein. Das heißt, das eigentlich wirklich Maßgebende ist unsere westlich-europäische Identität und alles andere wird in diesen Zivilisationsprozess, und Zivilisationsprozess ist gleich wir, unsere europäische westliche Kultur, eingebracht. Insofern hatte man auch den Kolonialismus als fortschrittliches Projekt in der Moderne gesehen, weil man sozusagen den Ländern in der dritten Welt die Kultur und die Zivilisation gebracht hat. Und jetzt auf einmal wird, man muss ja auch sehen, diese Phase der 60er Jahre war ja auch die Phase der Entkolonisierung, wo die ganzen europäischen Kolonien oder ein Großteil ihre zumindest formelle politische Unabhängigkeit bekommen haben. Kommt ein Blick, dass diese Kulturen, die afrikanischen Kulturen, die asiatischen Kulturen, die lateinamerikanischen Kulturen, ihre eigene Perspektive haben, ihre eigene kulturelle Wirklichkeit haben und wir vielleicht nicht nur der Maßstab aller Dinge sind, sondern es uns antut, erstens wahrzunehmen, dass unsere westliche Kolonialgeschichte durchaus eine sehr dunkle Geschichte auch ist und zweitens, dass hier andere Perspektiven, andere Kulturen, andere Menschen hier mit am Tisch sitzen, deren Perspektive wir erst einmal wirklich kennenlernen müssen und auch respektieren müssen.
Ja, und in dieser Begegnung, dass auf einmal wirklich Kultur nicht mehr nur unsere Kultur war, sondern auf einmal Weltkultur in eine völlig neue Form von Sichtbarkeit gerät, da haben sich dann auch schon die ersten Reibungspunkte eigentlich der Postmoderne gezeigt. Weil wenn ich so zurückdenke, also in meinem universitären Umfeld, für uns war das ein Feiern des Fremden. Das Fremde war für uns nichts Beängstigendes, sondern es war eher eine beglückende Erfahrung, auf einmal auch über wissenschaftliche Bücher Zugang zu so unterschiedlichen Denk- und Lebensweisen zu haben. Und gleichzeitig kann man aber auch sehen, dass in der deutschen Gesellschaft und ich nehme mal an, in den meisten anderen westlichen Gesellschaften auch, diese Euphorie auf einen vergleichsweise kleinen Teil der Bevölkerung beschränkt war von jeher. Die Postmoderne war in ihrem Beginn ein sehr elitäres Phänomen und ist es auf eine gewisse Weise bis heute geblieben.
Damit sprichst du ein Thema an, auf das wir im Laufe des Gesprächs noch mehr eingehen müssen, dass die Postmoderne sozusagen auch ihre eigenen Widersprüche mit der Zeit produziert hat und dass sie durchaus auch ein elitäres Projekt war und ist, dass nicht eine ganze Gesellschaft ergriffen hat, sondern nur Teile der Gesellschaft. Ich möchte noch ein paar Stichworte zum Thema Pluralismus mit reinbringen. Also ich hatte, oder wir hatten jetzt den kulturellen Pluralismus angesprochen. Ähnliches gilt natürlich vor allem seit den 70er Jahren auch mit dem typisch männlichen Blick. Die europäische Moderne hat sozusagen als das Subjekt immer eigentlich das männliche Subjekt in seinem rationalen Selbstverständnis gesetzt. Mit der Frauenbewegung kam zum ersten Mal überhaupt jetzt in den Blick, Moment mal, das ist ja eigentlich jetzt nicht ein universell menschlicher Blick, den wir hier ansprechen, sondern eben ein weißer männlicher Blick. Und neben den Völkern der Dritten Welt kam es auch zur Frauenbewegung, zu einer der ersten großen Wellen der Frauenbewegungen. Es gab auch davor einiges. Aber das war eine der größten Wellen der Frauenbewegung, die uns eigentlich seitdem auch bis jetzt mitträgt, bis zur MeToo-Bewegung, die wir gerade jetzt aktuell erleben, wo eine große Umschichtung unserer gesellschaftlichen Realität von einer rein männlich dominierten, von einem rein männlich dominierten Weltverständnis und Machtverhältnis zu etwas geschieht, wo Frauen auch darum ringen, ihre Perspektive, ihre Sichtweise, ihre Identität hier gleichwertig in die Gesellschaft mit einzubringen.
Ja, und dieses Ringen trägt auch, das wird mir jetzt erst so bewusst, von Anfang an eigentlich ein Paradox in sich. Weil dieser Aufbruch der Frauenbewegung, der war ja kein Aufbruch aus sich heraus, aus wie soll ich das nennen, einer Souveränität des weiblichen Blickes, sondern er hat sich gezwungenermaßen auch wirklich in der Reibung an dieser zuvor ausschließlich männlich definierten Welt vollzogen. Und ich glaube, das ist auch ein interessantes Grundphänomen der Postmoderne, dass eben dieser Aufbruch immer auch die Reibung an dem Alten mit beinhaltet hat. Und das zieht sich bis zum heutigen Tage auf eine gewisse Weise durch.
Lass mich noch eine dritte Seite des Pluralismus hier reinbringen, das man normalerweise gar nicht so sehr unter Pluralismus versteht. Aber ich würde es trotzdem jetzt auch unter der Überschrift Pluralismus setzen. Und das ist die Ökologiebewegung. Die Ökologiebewegung, die mit den 70er und 80er Jahren auch zu einem dominanten Faktor der Postmoderne geworden ist, ist einerseits natürlich auch Ausdruck der ökologischen Krise unserer industriellen Produktionsform. Aber andererseits, und insofern finde ich es berechtigt, hier es auch unter dem Blickwinkel des Pluralismus zu sehen, die Anerkennung des anderen Blickes der Natur. Also wahrzunehmen, dass wir, und da gehen wir jetzt schon von viel weiter als die rein europäische moderne Geschichte in unsere Geschichte hinein, dass wir als Menschheitskultur uns als absoluten Blickwinkel gelernt haben wahrzunehmen, die Natur als etwas zu Unterjochendes, etwas zu Unterdrückendes, etwas zu Bewirtschaftendes, aber etwas, mit dem wir was tun. Mit der Krise, mit der ökologischen Krise kommt eine Neubesinnung, dass wir eigentlich auch mit der Natur, was immer das jetzt auch sein mag, und ihrer Perspektive, ihrer Sichtweise auf die Lebendigkeit des Lebens in Dialog gehen müssen und hier nicht uns als die alleinigen Herrscher dieses Planeten, ja vor allem dieses Planeten, wahrnehmen dürfen. Ich finde es spannend, auch das sozusagen unter diesem Blickwinkel zu sehen, dass die Natur hier mit reinkommt, und das kann man ja auch bis jetzt sehen, das vermischt sich auch so mit der Anerkennung des Wertes, des kulturellen Wertes der indigenen Völker und ihrer Kulturen, dass hier etwas mit reinkommt, das wir gerade im Westen, aber nicht nur im Westen, ja über Jahrtausende versucht haben auszugrenzen.
Die Ökologie, die finde ich ein sehr schönes Beispiel, weil man daran auch gewisse Triumphe und Erfolge der Postmoderne sehr greifbar festmachen kann. Wenn man sich überlegt, die Grüne Partei wurde vor 30 Jahren gegründet und der Ausstieg aus der Atomenergie war von Anbeginn an eine wesentliche grüne Forderung. Und 30 Jahre danach hat eine CDU-Bundeskanzlerin in Deutschland wesentlich den Atomausstieg mitgetragen. Da sieht man in dieser Spanne, dass wirklich dieses postmoderne Denken sich über die Jahrzehnte immer mehr in die Mitte der Gesellschaft eingegraben hat und auch tatsächlich bedeutsame Spuren anfängt zu prägen. Und gleichzeitig, wenn man dann schaut, wo wir ökologisch heute stehen und welche Aufgaben noch zu bewältigen sind, sieht man auch, dass dieser postmoderne Gedanke, wirklich das Ganze zu denken und für das Ganze auch eine Fürsorge zu haben, trotzdem noch in den Kinderschuhen steckt. Also ich finde dieses Spannungsverhältnis sehr wichtig, weil wir werden auch noch auf die Engführung der Postmoderne zu sprechen kommen, aber sich bewusst zu machen, dass es wirklich diese Art kultureller Entwicklungskraft, die mehr sieht als nur einen modernen Funktionalismus, ist, die im Menschsein wirklich ja eine größere Ganzheit überhaupt erst frei werden lässt.
Und diese größere Ganzheit, die du hier ansprichst, hat noch einen Aspekt, und den möchte ich gerne unter diesen pluralen Aspekten als letzten noch dazufügen. Das würde ich unter der Überschrift die sexuelle Befreiung setzen. Und die sexuelle Befreiung hat zwei Dimensionen. Das eine ist das, was die sexuelle Revolution war, also überhaupt Sexualität hier als menschliche Wirklichkeit, sagen auch aus der viktorianischen Verdrängung herauszuholen und als Teil unserer Wirklichkeit ernst zu nehmen und auch zu würdigen. Und auch hier sehen wir, dass das durchaus auch sehr schnell in sehr problematische Bahnen gegangen ist. Und die zweite Dimension dieser sexuellen Revolution hat mit sexueller Identität zu tun. Und das ist vielleicht sogar die umstrittenste oder die mittlerweile am heftigsten, einer der heftigsten Widerstände hervorruft. Die Tatsache, dass wir normalerweise die Welt in einer klaren Geschlechterpolarität wahrnehmen, aus meiner Sicht hier die Männer, dort die Frauen, aus weiblicher Sicht umgekehrt, und die ganze Wirklichkeit existiert in dieser Bipolarität, und dass 10-20% der Bevölkerung zum Beispiel Homosexualität als Identität haben, ist etwas, was bis zur Postmoderne nicht nur nicht wahrgenommen, sondern sogar legal unterdrückt wurde. Also man vergisst das ja oft, dass bis in die 70er, 80er Jahre Homosexualität Teil des Strafgesetzbuches war in Ländern wie Deutschland und Österreich. Das heißt, hier wirklich auch rechtlich verfolgt wird, dass Menschen, die einfach keine normale heterosexuelle Identität gehabt haben, aufgrund ihrer sexuellen Identität strafrechtlich verfolgt wurden. Das geht jetzt soweit überhaupt auch die Frage, die erst jetzt wirklich aufbricht, ob es überhaupt mehr als zwei Geschlechter gibt und die Frage, inwiefern die Geschlechter, die Gender-Wirklichkeit auch etwas ist, das wir nicht nur biologisch, sondern auch gesellschaftlich verstehen müssen. Da sehen wir schon, dass unheimlich viel traditionelle Gegenwehr einerseits sich hier formiert, wenn man nur denkt, wie Homosexualität in Russland oder in Polen oder in ähnlichen osteuropäischen Ländern gerade wahrgenommen wird und gleichzeitig auch, dass hier sehr viel auch sich problematisch entwickelt hat. Ich würde ich mal so formulieren. All das, wenn man diese Stränge jetzt ansieht, ja, zeigt meines Erachtens diesen Befreiungscharakter dieser 50, 60, 70 Jahre, was immer wir die Postmoderne jetzt ansetzen. Und andererseits aber auch ihre Grenzen und ihre Schattenseiten.
Ja, vielleicht ist es ganz schön, am Beispiel der Identität zu bleiben, weil mit der Befreiung, die du gerade beschrieben hast im Hinblick auf Geschlechterrollen, da ist ja unwahrscheinlich viel an neuen Lebensmöglichkeiten aufgegangen. Und das war für diejenigen, die bisher unter Einschränkungen litten, wie zum Beispiel den gesetzlichen Einschränkungen im Hinblick auf Homosexualität, war das natürlich eine Befreiung. Aber durch diese Vielfalt ist auch das ganze Feld traditioneller Lebensentwürfe völlig aufgewirbelt worden. Also in der Nachkriegszeit, da war das für einen Großteil der westlichen Menschen zentrale Lebensmodell, irgendwann zu heiraten, Kinder zu bekommen. Der Mann verdient das Geld, die Frau versorgt den Haushalt. Und das war orientierungsgebend. Und mit diesem Aufbruch ist auf einmal eine Vielzahl von Lebensmöglichkeiten in die Welt getreten. Heute haben wir Patchwork-Familien, wir haben Alleinerziehende, deren Status niemand mehr hinterfragen würde. Das ist heute ein Phänomen mitten in der Gesellschaft. Wir haben homosexuelle Beziehungen, wir haben schwule Väter, die Kinder adoptieren, all solche Dinge. Und diese Vielfalt, die macht es natürlich auch für den Einzelnen immer schwerer, so ein Gespür dafür zu kriegen, wo ist eigentlich mein Platz und wie hält dieses Ganze noch als Ganzes zusammen. Und ich glaube, das ist auch so eine der Zonen, wo heute sehr viel Unbehagen aufkommt. Gerade bei den Menschen, die diese Vielfalt eben nicht für sich als Chance begreifen, sondern auf einmal das Gefühl haben, dass entweder, wenn sie in traditionellen Verhältnissen leben, sie auf einmal merken, dass die Kultur das gar nicht mehr unbedingt wertschätzt oder dass sie auch einfach nicht wissen, wo ihr Platz ist in dieser Gesellschaft. Und ich denke, das ist so eine zentrale Bewegung auch, die durch die Postmoderne erst in die Wahrnehmbarkeit treten kann, wie sehr wir auf der einen Seite Orientierung brauchen und wie sehr Entwicklung auch ja vielleicht so eine Verpflichtung hat, in der Gesellschaft als Ganzes sich zu verbinden. Weil diese Aufbruchsbewegung, und das bedeutet ja Aufbruch, sind immer auch eine Bewegung von etwas Bestehendem weg. Und wenn man sich heutige Diskurse anschaut, also sei es, dass Abtreibungsgegner auf die Straße gehen oder auch wirklich Menschen das traditionelle Familienbild durch Homo-Ehen bedroht sehen, dann spürt man so, dass irgendwie zwischen all diesen Positionen anscheinend gar keine Vermittlungsinstanzen mehr sind.
Es gab in Wien in den 70er und 80er Jahren, als ich in Wien studierte, eine Punk-Rock-Band, die hatte einen Namen, die bringt das, was du gerade angesprochen hast, glaube ich, ganz gut auf den Punkt und auch sozusagen als, jetzt mal Anführungszeichen auf, Kulturimpuls der Postmoderne, Anführungszeichen zu, die hat sich genannt Erste allgemeine Verunsicherung.
Ja, kenne ich.
Diese allgemeine Verunsicherung ist einerseits eben auch ein Befreiungs, eine Befreiungsbewegung gewesen, einfach sagen, die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen und ist andererseits auch eine absolute Nicht-Anerkennung des Bedürfnisses nach Sicherheit, nach kultureller Sicherheit, nach sozialer Sicherheit in gewisser Weise. Da, glaube ich, ist etwas, was momentan wahrnehmbar ist, wenn wir auch diese Debatte anschauen zwischen den postmodernen Werten der Multikulturalität und dem, was hier mit der neuen Rechten gerade in Deutschland oder in ganz Europa oder eigentlich in der ganzen Welt passiert, wo die Toleranz eigentlich dort aufhört mit den Nicht-Toleranten. Und die Frage, wie können wir die Werte, die positiven Werte der Postmoderne integrieren in die Gesamtheit einer Gesellschaft, die sagen auch ihre Gegner nicht ausgrenzt. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Frage, die uns in dem Heft immer wieder beschäftigt hat. Ich würde gern noch etwas sozusagen vorbereitend noch dazu stellen, nämlich du hast es ja gesagt, die Postmoderne hat als Widerstandsbewegung begonnen in den 70er Jahren mit Anti-Vietnam, mit Studentenbewegung, all das. Aber das hat sich in den Jahrzehnten ihres Lebens zumindest differenziert. Und hier würde ich zwei Stränge der Entwicklung der Postmoderne ansetzen, die, glaube ich, wichtig sind, um auch die heutige Situation zu verstehen. Das eine ist, dass die Postmoderne zwar nie an die Schaltstellen der politischen und ökonomischen Macht wirklich getreten ist. Also die wirtschaftliche, die ökonomische Macht in Europa und in den USA ist eigentlich immer ich sage das mal so, modernen und modernistischen Händen geblieben, mit einer modernistischen Werteorientierung oder sogar traditionell in diesen zwei. Aber die Studenten von 1968, um das Schlagwort zu nehmen, haben durchaus auch den Marsch durch die Institutionen erfolgreich begangen, indem sie in den Kulturbereichen unserer Gesellschaft, das sind Medienbereiche, das ist Kunst, Kulturschaffende, durchaus mittlerweile seit einigen Jahrzehnten nicht mehr die verfolgte Minderheit, sondern eigentlich die Träger der Macht sind. Das heißt, es gibt eigentlich so etwas wie eine postmoderne Dominanz unserer europäischen und westlichen Kultur, wo eine Identität, die sich als Widerstandsidentität empfindet, eigentlich den Kulturbereich dominiert. Andererseits gibt es einen zweiten Teil der Postmoderne, der sich vor allem in der Philosophie darstellt, also den ganzen philosophischen Bereich der Postmoderne haben wir jetzt eigentlich außen vor gelassen. Aber um es nur ganz kurz anzureißen, in diesem Bereich der Postmoderne eine Radikalisierung unseres wissenschaftlichen Wahrheitsbegriffes so weit fortgeschritten wurde, dass es eigentlich sehr entwickelte Philosophien gibt, die letztendlich darauf rauslaufen, weil alles relativ ist, gibt es keine Wahrheit mehr. Was Teil unserer allgemeinen Verunsicherung geworden ist. Einerseits diese Verunsicherung der postmodernen Philosophie, andererseits eine Kulturelite, die sich postmodern versteht und die mit der Wirtschaftselite spätestens seit den 80er Jahren auch einen gemeinsamen Nenner oft gefunden hat. Und dieser gemeinsame Nenner ist der Neoliberalismus der 80er, 90er und 2000er Jahre geworden, die Aufbrechung aller nationalen wirtschaftlichen Grenzen, ein Globalismus unter wirtschaftlichen Voraussetzungen. Diese doppelte bis dreifache Verunsicherung ist Teil dessen, was momentan viele Menschen, auch die Postmoderne, stark in Frage stellen lässt. Würdest du das ähnlich sehen oder würdest du sagen, das ist jetzt überzogen?
Nein, überhaupt nicht. Es ist eine Tragik, die, ja, mit der wir uns noch schwer tun, überhaupt sie zur Kenntnis zu nehmen. Weil gerade das, was du jetzt gesagt hast über dieses Zusammenwirken von postmodernem Aufbruch und dem Erstarken des Neoliberalismus, das ist etwas, das ist mir zum Beispiel in seiner Gänze bei den Recherchen zu diesem Heft wirklich in seiner Tragweite so bewusst geworden. Weil diese positive Entdeckung des Ichs, der Psychologie, ja, und vielleicht ist das ja auch ein guter Punkt, jetzt mal ein wenig auf die Details der neuen Ausgabe zu sprechen zu kommen, weil eines unserer Anliegen da war ja, auch nach den kulturellen Bewegungen Ausschau zu halten, die, ich sag mal, aus der Erfahrung der Postmoderne heraus sich diesen Fragestellungen, die die Postmoderne aufwirft, auch auf neuen Wegen zuzuwenden.
Welche von diesen Bewegungen würdest du da als besonders spannend empfinden?
Also einer, der mir sofort ins Gedächtnis springt und vielleicht auch, weil ich mich sehr schwer getan habe, ihn zu verstehen und gleichzeitig das Gefühl habe, dass er was sehr Wesentliches einbringt, ist Raoul Eschelmann, der wirklich am Beispiel der Kunst zeigt, wie durch die Postmoderne so eine gewisse Beliebigkeit sich breit gemacht hat und wie aber jetzt seit einiger Zeit eine Bewegung zu beobachten ist, die ja nach wieder größeren Räumen sucht, die versucht eine Transzendenz, und damit meint er jetzt nicht religiöse Transzendenz im traditionellen Sinne, die so ein Gespür wieder für etwas Größeres, das durchscheinen kann, zu wecken versucht. Und du hast ja mit ihm gesprochen. Vielleicht kannst du da ein bisschen mehr dazu sagen.
Mein Raoul Eschelmann, wir hatten ihn ja vor, ich glaube, knapp einem Jahr auch im Radio. Er hat ein Buch geschrieben, das nannte er die Wiederkehr des Glaubens, wobei er mit dem Glauben eben nicht die Transzendenz meint, sondern einfach, dass wir wieder etwas glauben. Hat eine ganz spannende Kunstanalyse gemacht, auch eine Kunstanalyse der Postmoderne, wo er etwas anspricht, das wir vorher gar nicht so in den Mittelpunkt unserer Betrachtungen gestellt haben, nämlich, dass die Postmoderne auch eine Kultur der Ironie ist, also der Ironisierung von allem und jedem. Und er bringt die verschiedensten Beispiele sowohl aus dem Film als auch aus der Literatur als auch der bildenden Kunst, wie die postmoderne Kunst eine dekonstruierende Kunst ist, die eigentlich nichts stehen lässt, nicht ironisiert stehen lässt. Und das ist das Spannende, was er meint, in den letzten 10 Jahren sehen zu können, dass es eine neue Kunstform gibt, die sozusagen die Ironisierung der Postmoderne gegen sich selber wendet. Um es sozusagen, er nennt es Performatismus, wo in der Art und Weise, wie durchaus auch postmoderne Kunstformen weiterentwickelt werden, aber in eine Weise, wo wieder etwas in die Sichtbarkeit kommt, was vertrauenswürdig ist. Der Held ist nicht mehr nur der gebrochene Held, nicht mehr der scheiternde Held oder der ironisierende Held, sondern die Berechtigung, dass es etwas gibt, das dem vertraut werden kann, wird zu einer Kunstgattung, die anders ist als die moderne Kunstgattung, in der das explizit positiv oft dargestellt worden ist, wo das sozusagen in einer weiteren Wendung postmoderner Kunstformen ein neues Aufleben eines positiven Verhältnisses zur Wirklichkeit entsteht. Und das fand ich eine ganz spannende Sache.
Das knüpft vielleicht auch so ein bisschen an eine andere Dimension, die wir im Heft betrachten, nämlich die der Gefühle. Das hatten wir ja vorhin schon mal als ein zentrales Motiv auch der Postmoderne ein bisschen angesprochen, dass wirklich diese Ich-Entwicklung, diese Innerlichkeit, das Emotionale in der postmodernen Kultur sehr zum Erblühen gekommen ist, aber gleichzeitig auch so eine gewisse Begrenzung gefunden hat in einem starken Selbstbezug. Und mit dem Hans-Peter Treitzel, ein Gestalttherapeut und ich glaube Soziologe ist er von Hause aus, haben wir ja jemanden gefunden für das Heft, der wirklich eine sehr, sehr spannende, weiterführende Sicht auf Gefühle entwickelt hat in seiner langjährigen praktischen wie auch wissenschaftlichen Arbeit. Und er spricht von einer reflexiven Sinnlichkeit. Und ich fand das sehr interessant, wie er in dem Dialog herausgearbeitet hat, dass eigentlich diese Gefühlsdimension auch, die wir immer aus der Ich-Sicht betrachtet, als etwas so Urpersönliches erleben, wie die eben auch sehr viele universale Züge hat und damit auch eine verbindende Kraft. Und du hast ja mit ihm gesprochen und kannst du das mit der reflexiven Sinnlichkeit ein bisschen mehr erklären, was darunter zu verstehen ist, zum Beispiel in Abgrenzung von dieser selbstbezogenen Emotionalität?
Er hat eine Unterscheidung gemacht, die, glaube ich, hier wichtig ist mit einzubringen. Er hat wirklich auch darauf Wert gelegt, dass es ihm nicht um eine reflektive, sondern um eine reflexive Sinnlichkeit geht und dass das etwas anderes ist. Das heißt, es geht ihm weniger um einen mentalen Prozess als um ein Gewahrsein. Und er bringt es durchaus auch mit einem meditativen Bewusstsein in Zusammenhang und er meint nichts anderes, als dass unsere Sinnlichkeit oft eine Sinnlichkeit ist, die selbstbezogen, mit sich selbst involviert ist, die aber, wenn wir in einer reflexiven Art und Weise eine Offenheit zulassen, uns zeigt, dass über die Sinnlichkeit Wirklichkeit uns zugänglich wird. Das heißt, dass unsere Sinnlichkeit nicht nur uns selbst widerspiegelt in unserer Emotionalität, in unserer sinnlichen Emotionalität, sondern wenn es uns gelingt, hier eine offene, reflexive Anwesenheit zu entwickeln, es zu einer reiferen Form von Sinnlichkeit kommt, wo Sinnlichkeit wieder einen Zugang zur Welt erlaubt.
Ja, zur Welt und damit auch, wenn man es mal auf die gesellschaftliche Ebene wendet, auch zur Kultur wieder als größerem Ganzen. Also ich glaube, dass das auch eine wesentliche Fähigkeit ist, die es wirklich zu kultivieren gilt, wenn wir uns daran machen zu schauen, wie können wir in der Gesellschaft wieder ja zu mehr Gemeinsamkeit kommen. Weil, das habe ich ja auch in meinem Artikel, an meinem eigenen Beispiel meiner Entwicklung sehr deutlich gezeigt, wie so dieses Rebellentum des postmodernen Denkens auch etwas sich unglaublich Entfernendes hat und auch, obwohl es natürlich nicht die Intention ist, etwas wirklich Abwertendes von anderen Denk- und auch Gefühlswelten. Und ich glaube, diese Offenheit, die Treitzel beschreibt, das ist ja eine Offenheit, die nicht nur beziehungsfähig ist, sondern in einer gewissen Weise auch wieder bewusst Beziehung sucht. Die ist in meiner Wahrnehmung da ein sehr, sehr zentrales Moment. Und das ist auch etwas, ja, was wir wahrscheinlich kulturell erst lernen müssen. Wir haben in der Ausgabe ja auch ein Interview mit Miriam Martineau und der Entwicklungspsychologin Terry O'Fallon. Und die beiden haben erkundet, was denn mit dem Erbe der Postmoderne heute eine Erziehung zur Ganzheit bedeuten könnte. Weil dieser Individualisierungsdrang und auch die Möglichkeit der Individualisierung, die so durch die Postmoderne in die Welt gekommen ist, die hat natürlich auch im Bereich der Eltern-Kind-Beziehungen zu Veränderungen geführt, die aus heutiger Sicht teilweise nicht so wünschenswert sind. Man liest zum Beispiel gerne von den Helikoptereltern, die wirklich für ihre Kinder alles tun und Besonderheit dieses individuellen Menschseins fördern. Und gleichzeitig, wenn man an manchen Schulen dann Lehrerinnen und Lehrern zuhört, dann bekommt man auch mit, dass das auch eine Kehrseite hat, nämlich diese Selbstbezüglichkeit, die schon aus sehr kleinen Kindern durchaus auch kleine Narzissten werden lässt. Und die beiden haben in ihrem Dialog wirklich sehr, sehr, sehr sensitiv auch darauf geschaut, was es braucht von Eltern im Hinblick auf Regeln, eine Fürsorge, die Anleitung vermittelt, damit Kinder nicht nur sie selbst werden, sondern auch wirklich in eine lebendige Beziehung mit der Welt, die sie umgibt, hineinwachsen können.
Ich glaube, was du hier ansprichst, ich würde es nennen, die Wiedergewinnung der Ganzheit, ist in vielen dieser Beiträgen diese Bewegung über die Postmoderne hinaus. Die Postmoderne, die eine große Befreiung des Individuellen, des Pluralen, der anderen Perspektive mit sich gebracht hat, hat auch ein Hintanstellen oder sogar ein Fragestellen von allen Formen von Ganzheit als Thema. Der oder einer der wichtigsten Denker dieser Wiedergewinnung von Ganzheit ist natürlich der integrale Philosoph Ken Wilber, den wir hier auch für dieses Magazin gewinnen konnten, der genau diese Aspekte in diesem Gespräch auch anspricht, nämlich indem er darstellt, wie sehr der Pluralismus der Postmoderne gleichzeitig ihre Stärke wie auch ihre Schwäche ist, wie die Infragestellung eines absolutistischen Wahrheitsbegriffes, sei es eines traditionellen Wahrheitsbegriffes, als auch des modernen Wahrheitsbegriffes der Wissenschaft, in dem die Postmoderne eben Wahrheit versucht zu relativieren und sagt, es gibt verschiedene Perspektiven und vielleicht auch verschiedene Wahrheiten, wie das einerseits eine Pluralisierung der Sichtweisen erlaubt, aber andererseits uns sozusagen die Möglichkeit von wahr und falsch überhaupt miteinander anzusprechen, völlig zwischen den Fingern zerrinnen lässt. Und diese völlige Orientierungslosigkeit, die daraus entsteht, nennt er Teil des Wahnsinns der Postmoderne. Und sein Ansatz, die integrale Philosophie, ist ja wirklich auch ein Versuch, all diese Perspektiven in ihrer Pluralität gelten zu lassen, aber gleichzeitig zu sagen, sie können reintegriert werden auf eine neue Art und Weise. Und das versucht er eben in diesem Gespräch, wie in vielen seiner Bücher und seiner Darstellungen hier auch mit reinzubringen, dass das ein Ansatz ist, die Postmoderne zu würdigen, aber auch über sie hinauszugehen.
Mich hat an dem Gespräch mit Ken Wilber sehr bewegt, nicht nur wie kritisch er auf die momentane Situation schaut, sondern auch, wie er nochmal auf eine subtile Weise deutlich macht, was eigentlich integrieren und transzendieren bedeutet. Weil es ist interessant, das hat so in integral-evolutionären Kreisen ist das so eine Phrase geworden, die man wirklich sehr mit leichter Hand spielt, ohne eigentlich sich wirklich bewusst zu sein, was für große und komplexe Prozesse dahinter stehen. Weil Wilber beschreibt nochmal in dem Interview diesen ja holonischen Entwicklungsprozess durch die Menschheitsgeschichte. Also was das wirklich für eine umfassende Bewegung ist, dass Komplexität wächst. Und dieses Integrieren, das ist nichts, was man einfach als Gedanken fassen kann. Also indem man weiß, diese Werte brauchen wir, wir wollen mehr Ganzheit, sondern es ist etwas, wo man sich auch mit Leib und Seele und dem eigenen Menschsein hineinwerfen muss. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Ausgabe auch für diese Größendimension mit all ihren Artikeln sensibilisiert, weil all diese spannenden Vorstöße über die Postmoderne hinauszugehen, die wir hier zusammengebracht haben, da nimmt man überall schon den Funken wahr, wo eine intuitive Stimme einem sagt, ja, da könnte es weitergehen, aber gleichzeitig bricht das ja nicht die Komplexität der großen Herausforderungen, in denen wir stehen, einfach so auf und sie sind dann weg. Und ich glaube, wenn diese Ausgabe dafür auch so ein bisschen sensibilisiert, für die Demut, wie groß eigentlich die Frage ist, vor die uns die Zeit stellt, dann hat sie schon viel erreicht.
Das Anliegen dieser Ausgabe ist ja auch wirklich, mit in die Aufmerksamkeit zu bringen, dass die Postmoderne hier offensichtlich auch in ihre eigenen Widersprüche anfängt, zu verfangen. Und dass mit den ganzen Aufbrüchen, die wir gerade jetzt erleben, von rechtspopulistischer Seite, von all diesen Unsicherheiten, wir auch lernen müssen, wo die Einseitigkeiten der Postmoderne vielleicht auf eine regressive oder reaktionäre Weise angesprochen werden, aber eben auch angesprochen werden. Und was wir in unseren eigenen Artikeln, aber auch mit vielen der anderen Artikeln und Gesprächen, glaube ich, immer wieder gehört haben und versucht haben herauszuarbeiten, ist, dass nur Formen der durchaus auch kritischen, aber trotzdem Integration der verschiedenen Perspektiven, auch der Perspektiven dessen, was wir momentan sagen, als die Antithese der Postmoderne verstehen, dass hier nur ein dialogischer Ansatz wirklich auch uns in etwas führen kann, was die Postmoderne integriert in eine höhere, in eine integralere Form eines gesellschaftlichen Ganzen.
Ja, und das bedeutet eben auch, den Dialog zu suchen mit all jenen, die man zu kritisieren geneigt ist. Und ich glaube, das ist auch so eine Übung, die hat noch nicht so viel kulturelle Tradition entwickeln können. Und das Schöne ist, und da finde ich, kommt dann auch wieder die Würde der Postmoderne sehr deutlich ins Spiel, dass solche Errungenschaften wie Empathie, wie die Wertschätzung verschiedener Kulturen, dass die wirklich eine Grundlage liefern, zum Beispiel auch wieder mit gesellschaftlichen Gruppen in den Dialog zu kommen, die man aus guten Gründen kritisiert. Und da zeigt sich dann eben auch wieder diese Notwendigkeit, bei allem Wertepluralismus auch wieder dieses Gespür dafür zu fördern, dass es auch Standpunkte gibt, dass es tatsächlich Werte gibt, die unserer Menschlichkeit angemessen sind und Werte, die nicht angemessen sind. Diese Unterscheidungsfähigkeit. Und wenn die mit dieser Integrationskraft zusammenfindet, dann ja, kann sich die Postmoderne vielleicht auch noch ein Stück weit mehr erfüllen.
Wir haben mit dieser Ausgabe von Evolve ja auch nicht den Anspruch, jetzt die Wahrheit über die Postmoderne und über ihre Überwindung hier zusammenzubringen. Das wäre anmaßend und das wäre einfach nicht dessen, was wir leisten können. Wir stecken hier mitten in einem Prozess, den wir gemeinsam meistern müssen. Und was wir versucht haben, ist eine Zusammenstellung von Perspektiven, die wir als wichtig, als aufklärend, als uns unterstützend empfinden, um diese große notwendige Leistung anzugehen, die Postmoderne neu zu verstehen und auch wahrzunehmen, wo ihre Grenzen liegen und wie aus ihr heraus neue gesellschaftliche Möglichkeiten angestoßen werden können, die nicht regressiv sind und die gesamten regressiven Tendenzen der Gegenwart insofern integrieren, als sie hier auch eine progressive Antwort darauf formulieren. Das heißt, der Versuch war einfach, das Bild der Gegenwart, der Postmoderne, die vielleicht sich ihrem Ende zuneigt, die zumindest in ihrer Krise wahrnehmbar ist, hier in Zusammenhang zu denken mit Bestrebungen, die über sie hinausgehen, im positiven Sinn über sie hinausgehen, die uns in ihren Ansätzen nachdenken lassen können, was wir hier gemeinsam anstoßen können, um eine gesellschaftliche Entwicklung zu ermöglichen, die wirklich eine Integration und eine Weiterentwicklung ist und nicht einfach ein regressiver Gegenschwung gegen all das, was die Postmoderne auch erreicht hat und auch zustande gebracht hat.
Ja, und das ist, glaube ich, wirklich so eine Bewegung auch in eine Offenheit hinein, in Unterscheidung von Beliebigkeit, weil es ist ein neuer Aufbruch. Und wohin er führt und wie genau wir mit all diesen Fragen, die das Heft auch aufwirft, über die Zeit zurande kommen, das wissen wir nicht. Aber in dieser Offenheit, auch für Lösungen offen zu werden, das ist wieder ein erster Schritt. Und ich empfinde das einfach auch als sehr wichtig, weil durch die integrale Theorie haben wir natürlich eine Landkarte, die schon über die Postmoderne hinausgeht. Und das ist gut, um ein Gespür zu bekommen, was zum Beispiel so eine Integrationskraft, die wir auch angesprochen haben, sein könnte. Aber ich glaube, das Wesentlichere ist es wirklich, sich auf progressive Stimmen einzulassen und sich auch ein Stück weit in diese Ungewissheit tragen zu lassen. Und ich glaube, wenn das Heft beim Lesen an der einen oder anderen Stelle anstößt, dann ist das wunderbar.
Genau, das anzustoßen, das als kreativen Prozess, als kreativen und dialogischen Prozess anzustoßen, das ist das eigentliche Anliegen dieses Magazins, wie eigentlich alle unsere Magazine haben, vielleicht in dieser Ausgabe im besonderen Maße. Und insofern hoffe ich, dass es mit Interesse gelesen wird. Ich hoffe, dass es anregt, selbst darüber nachzudenken und vielleicht auch zu anderen, aber kreativ anderen Schlussfolgerungen zu kommen, als wir hier gekommen sind. Und wenn es das geleistet hat, dann war es wert, dieses Magazin hier gemeinsam zu produzieren. Uns hat es in der Herausforderung, mit der wir uns da auch konfrontiert gesehen haben, auch sehr, sehr Spaß gemacht, diese Ausgabe zu machen.
Unbedingt.
Nadja, herzlichen Dank. Danke, mit dir nochmal sozusagen auch über einige der Grundgedanken dieser Ausgabe durchgehen zu können. Herzlichen Dank auch für die Zuhörer, dass sie sich Zeit genommen haben. Und ich hoffe, dass Ihnen auch die Lektüre von dieser Ausgabe von Evolve Vergnügen bereitet. Uns hat sie wirklich Vergnügen bereitet bei der Produktion.
Ja, vielen Dank und einen schönen Abend.
Einen schönen Abend.